Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
Eine intakte unterirdische Infrastruktur hat eine soziale und ökologische Relevanz. Die Förderung des Bewusstseins für diese Thematik sowie des Marktwachstums in diesem Bereich hat sich Robert Stein auf die Fahne geschrieben. Er ist Geschäftsführer der Stein Ingenieure GmbH und entwickelte mit Status eine Software für ein nachhaltiges Netzmanagement von Fähr- und Entsorgungssystemen. Außerdem trägt er mit verschiedenen Angeboten zum Wissenstransfer in der Branche bei. Zum Beispiel mit der Interessensgemeinschaft Kanalflüsterer, dem Fachkongress Kanal Gipfel und dem Projekt Unitrack. Wir wollen heute über dieses vielfältige Engagement und die Beweggründe dahinter sprechen. Mit dabei ist natürlich auch Dommel-Geschäftsführer Benedikt Stentrup. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Ja, guten Morgen.
Ich freue mich, dass das so geklappt hat. Eigentlich müssen wir uns heute erstmal bei der Bahn bedanken.
Ja, genauer genommen bei der Gewerkschaft der Lokführer, ne?
Die, warum?
Weil die dich in Speyer haben stranden lassen.
Ach so. Ich habe das schon wieder vergessen. Ja, insofern war das wirklich eine ganz, ganz tolle Fügung. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für das Shuttle, das ich durch dich hatte.
Ja, gerne. Also es war so für die Hörer, dass sie das nachvollziehen können. Robert und ich waren gemeinsam auf einer durch Zufall waren wir beide auf der gleichen Veranstaltung in Speyer in einer Woche, als die Lokführer für mehr Lohn und Gehalt gestreikt haben. Und ich bekam dann mit, dass Robert in der Pause telefonierte, wie er denn jetzt einen Leihwagen bekommt. Und bei den großen Vermietern war alles ausverkauft und weil ich ja wusste, dass er aus dem Ruhrgebiet kommt und ich den gleichen Weg nach Hause hatte, ich wollte mich auch nicht aufdrängen, aber dann habe ich ihm angeboten, dass ich ihn ja auch gerne mitnehmen könnte. Und ja, dann haben wir eine sehr, sehr kurzweilige, also trotz meines moderaten Fahrstils, eine sehr kurzweilige Rückfahrt von Speyer nach NRW gehabt und haben viele Dinge über den Markt, über die Branche austauschen können und festgestellt, es gibt auch einige Parallelen.
Ja, war eine wunderschöne Rückreise.
Ja, das ist doch eine schöne Fügung und manche Themen können wir dann vielleicht heute fortsetzen oder nochmal aufgreifen. Aber es gibt noch eine weitere schöne Geschichte, die mir Benedikt im Vorgespräch erzählt hat, zu einem Buch, dessen Preis ihn als Jugendlicher nachhaltig beeindruckt hat. Und auch das verbindet euch.
Ja, also ich bin ja in einem kleinen Dorf im Münsterland aufgewachsen und mein Vater war ja schon sehr lange in der Kanalsanierungsbranche und auch im Tiefbau und der beauftragte mich, also da war ich noch auf dem Gymnasium, also es muss so irgendwie 1999 oder so gewesen sein. Mein Vater beauftragte mich, ich möge doch ein für ihn bestelltes Buch beim örtlichen Buchhändler abholen und legte mir damals, ich weiß nicht, ich glaube waren 360 Mark auf den Tisch und das war für mich unvorstellbar, dass es so teure Bücher gibt. Und dann bin ich in den Buchladen rein und man händigte mir dann die damals brandneue Auflage des Buches von Roberts Vater, Dietrich Stein, Instandhaltung von Kanalisationen aus. Und auch unser dörflicher Buchhändler, dem konnte ich im Gesicht ansehen, dass er so teure Bücher auch nicht so oft verkauft. Der war wahrscheinlich nur Pixi-Bücher für einen Euro oder für eine Mark gewohnt. Und das war für mich unvorstellbar, dass es so dicke Bücher, und dann habe ich natürlich auch mal reingeguckt. Und das kam in meiner Welt. Ich kannte nur die Reklamhefte aus dem Deutschunterricht, dass es so tolle und umfassende Bücher gab, das kannte ich damals nicht und das hat sich so ein bisschen eingeprägt.
Ja, Robert, welche Bedeutung hat dieses Buch für dich? Also ist das auch, also bist ja quasi dann, dir wurde die Branche in die Wiege gelegt.
Ja, also in der Tat bin ich jetzt die dritte Generation Ingenieur in unserer Familie. Mein Großvater war ebenfalls Ingenieur, mit der Erfinder der Spannbeton-Eisenbahnschwelle. Mein Vater eher konstruktiver Wasserbauer, dann aber, als sie dann in den Westen übergesiedelt sind, dann Fuß gefasst im Leitungsbau. Ja, und dieses Buch verkörpert für uns eigentlich unsere Art zu arbeiten. Durch unsere Tätigkeiten, auch als Gutachter und Forschungsprojekte, ging es immer darum, Wissen zu erwerben und Wissen eben auch zu teilen. Sozusagen etwas nicht nur an die nächste Generation, sondern eben an die Ingenieure insgesamt zurückzugeben. Und der Leitungsbau war ja damals nicht mal ein Lehrgebiet, noch verfügt es über irgendwelche Literaturen. Wenn man Stahlbau kennt oder Statik, Grundbau, da gab es die Standardwerke. Und für meinen Vater war sicherlich immer der Wunsch gewesen, auch unserem Bereich ein Standardwerk zu geben, um die Bedeutung dieser Branche auch, ja, damit auch fachlich sichtbar zu machen. Und für mich bedeutete es, dass dieses Konzept, Wissen zu sammeln, zu konservieren und fachlich aufzubereiten, auch immer etwas ist, das uns hilft, immer wieder die Themen, mit denen wir arbeiten, besser zu verstehen. Und ich durfte ja dann an der dritten und dann sehr intensiv an der vierten Auflage arbeiten, sodass ja, dieses Konzept, Wissen zu speichern, zu dokumentieren und bereitzustellen, tatsächlich mittlerweile in der DNA integriert ist.
Und bei euch steht, glaube ich, auch so ein Buch noch im Regal bei Dommel, oder?
Ja. Wir haben's, ich habe gerade noch mal geguckt. Also einer unserer Mitarbeiter hat sogar seine erste, das ist die zweite Auflage, mitgebracht. Ich finde das ganz gut. Da sind natürlich auch viele Baustellenfotos drin. Und das ist natürlich dann, du merkst, du siehst natürlich an der Kleidung der abgebildeten Leute und Ingenieure, aus welchen Zeiten die Fotos kommen. Aber das ist, inhaltlich hat sich ja in vielen Dingen gar nicht so, also natürlich, es gibt Verfahren, Sanierungsverfahren, da ist die Evolution der Weiterentwicklung riesengroß. Aber es gibt eben auch Dinge, die haben sich jetzt nicht so massiv geändert in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren. Da hat sich in der Normung oder so getan, aber letztendlich ein Schachtgerinne klinkert man heute noch genauso wie vor 20 Jahren.
Ja, was sich aber mittlerweile sicherlich geändert hat, ist die Art der Wissensweitergabe oder Vermittlung. Also nicht mehr alles funktioniert über Bücher. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen probiert, unseren Kindern zu erklären, dass man das nicht googeln konnte früher. Und sie haben mich groß angeguckt, wie man das denn dann wusste. Ja, man musste fragen und was lesen. Und das war also eine sehr schöne Diskussion, weil man da auch selber merkt, wie Wissen jetzt schnell zugänglich ist, aber man ja auf der anderen Seite auch erstmal wissen muss, was man eigentlich gerade sucht. Und das ist nicht immer ganz klar. Aber Robert, jetzt habt ihr auch andere Wege gefunden, beispielsweise mit Unitrack, das Wissen weiterzugeben und auch online zu vermitteln. Wie schwer ist es, Inhalte aus dem Buch online abzubilden?
Auf der einen Seite erstmal gar nicht so schwer, weil Unitrack beinhaltet heute diese Fachbücher tatsächlich auch in digitaler Form, was für uns eine Erleichterung ist, denn Satz und Druck eines Buches ist mit gewaltigen Kosten verbunden. Und gerade wenn man heute die Möglichkeiten eben des Computers nutzen will, da haben wir eben die Möglichkeit, auch Bewegtbilder eben zu integrieren, Animationen. Und dadurch konnte man die Bücher selbst schon aufwerten. Aber das Entscheidende war, dass für uns diese Bücher eine Informationsbasis waren, die es galt, eben weiter zu nutzen. Und sie sind heute eben integraler Bestandteil von Schulungsinhalten, die dann ergänzt worden sind mit intensivsten Praxisbeispielen und Dokumentationen. Und somit ist für uns das Thema E-Learning oder Unitrack im Besonderen eben die Möglichkeit, Lerninhalte viel stärker, ja, bedarfsorientiert aufzubereiten. Denn man muss ja zugestehen, das Lesen oder Lernen über ein Fachbuch, das mag heute nicht mehr der Stand sein. Und da erwarten da gibt es heute andere Bedarfe, die einfach gedeckt werden müssen. Und das erfüllen ja diese Themen wie Multimedia. Als wir vor jetzt über 22 Jahren dann angefangen haben, Unitrack als Webplattform zu entwickeln, war ja Multimedia so ein Buzzword, alles blitzte, bewegte sich, aber es war kaum Content da. Und wir hatten eben diese große Chance, eben über enormen Content zu verfügen, wo wir dann eben gesagt haben, das müssen wir jetzt visualisieren. Und dafür hatten wir noch 1997 eine eigene Firma gegründet, die Visaplan, die sich dann auch professionell eigentlich mit dem Thema 3D-Visualisierung befasst hat. Ja, und heute können wir sagen, verfügen wir wahrscheinlich über die größte konstruktive Visualisierungsdatenbank im Bereich des Leitungsbaus, also von der großen Vortriebsmaschine über Verbausysteme, Packer, TV-Kameras, ist eigentlich alles heute als 3D-Modell bei uns verfügbar.
Das war ja schon ziemlich visionär, wenn du sagst 1997, das war ja schon, habt ihr ja sehr früh die Weichen dafür gestellt.
Ja, Und das kam aber auch aus dem Studium heraus. Also es war vielleicht sogar ein Grund, warum ich dann in diesem Bereich gelandet bin. Ich habe persönlich als Student sehr unter dem Studium gelitten. Ich hatte mich darauf gefreut, Bauingenieur zu werden, durfte aber ein ausschließlich theoretisches Studium erleben, was über Skripte erfolgte, die oftmals die Kopie der Kopie waren. Und eigentlich das Visualisieren dessen, was draußen passiert, eigentlich kaum gemacht hatten. Und das hat mich sehr traurig gemacht und das war die Motivation. Mensch, wir als Bauverfahrenstechniker, ja auch in unserer Branche, gibt es eine Chance, es anders zu machen. Und das war der Grund, es tatsächlich anders zu machen, das Interesse an unserer Branche zu wecken. Und ich finde sie auch schön, auch die Themen, anspruchsvoll, komplex. Diesen Spaß, diese Freude, dieses Interesse an diesem Thema eben durch eine ganz andere Qualität von Lerninhalten zu vermitteln. Das war tatsächlich eine Triebfeder aus diesem Studium heraus, das mich leider nicht motiviert.
Aber du hast durchgezogen.
Ja, am Ende glücklicherweise.
Wer nutzt denn Unitrack heute vorwiegend? Also aus deiner eigenen Motivation heraus, Studierende werden es wahrscheinlich auch nutzen, aber messt ihr das oder kriegt ihr Feedback aus dem Markt, wer da vor allen Dingen unterwegs ist?
Ja, also Studenten sogar relativ wenig, weil es kaum diese Themen ja als Studium angeboten werden. Also unsere Hauptzielgruppe sind tatsächlich Techniker und Ingenieure im Beruf. Und zwar in Kommunen oder auch Ingenieurbüros oder in Firmen. Weil der Gedanke ist nicht primär die zertifizierte Ausbildung. Auch wir kooperieren ja mit der DWA, also man kann ja auch ein DWA-Zertifikat erhalten. Aber die Grundphilosophie von Unitrack war bedarfsorientiertes Lernen. Weil wir kennen es noch vom Studium, da haben wir immer für eine Klausur gelernt, die Klausur war vorbei, dann hat man alles wieder vergessen. Was wir wollen oder was wir damit verbinden, ist, ich habe jetzt ein Problem. Ich muss heute eine Baustelle oder morgen eine Baustelle, beispielsweise mit einem Wickelrohrverfahren, überwachen. Wie geht das eigentlich, dass ich dann sagen kann, schnell, jetzt schaue ich mir das einmal an. Worauf muss ich achten? Oh, da erfolgt eine Dichtheitsprüfung mit Luft. Was sind nochmal die Kriterien? Wie ist der Ablauf? Also dieses bedarfsorientiert, bei den vielen Fragestellungen und Aufgaben und dem Zeitdruck, den wir haben, ist auch für mich die Verfügbarkeit von Wissen etwas Wichtiges. Und wie es früher einen Taschenrechner zum Rechnen gibt, sehe ich Unitrack als so eine Art Wissensrechner, der mir einfach hilft, das Fachwissen verfügbar zu haben auf Bedarf, ohne dass ich jetzt alles immer selbst präsent haben muss. Und wie wir alle wissen, Vergessen geht leider schneller als Lernen. Und das ist auch etwas Natürliches. Und dafür gibt es dann eben sowas wie Unitrack.
Benedikt, wie nutzt ihr das bei euch? Also, wann habt ihr Berührungspunkte?
Leider noch gar nicht so richtig, weil ich war vor ein paar Jahren, da kannte ich Unitrack noch nicht, da habe ich mir selber hier die Mühe gemacht, zur Einarbeitung von Quereinsteigern so Videotutorials aufzuzeichnen. Das hat auch funktioniert. Aber bevor ich jetzt nochmal mir die Mühe mache, das zu aktualisieren, dann gehe ich natürlich lieber her und sage, ich gehe zu einem professionellen Anbieter, der auch noch ein viel größeres Spektrum drin hat, als da die Arbeit selber nochmal reinstecke. Und ich weiß auch von Marktbegleitern von uns, die Unitrack, als Teil der Einarbeitung neuer Bauleiter oder dergleichen einsetzen. Da kriegen da so Zugangsdaten und wenn da so jemand aus einem anderen Bereich des Bauingenieurwesens oder der Umwelttechnik kommt und noch nicht weiß, wie dieses oder jenes Sanierungsverfahren funktioniert, dann kann man das also auch systematisch bei der Einarbeitung mit einsetzen. Und da werden wir auch hinkommen.
Jetzt ist Unitrack ja nur ein Feld, auf dem du aktiv bist, Robert. Du hast noch relativ viele andere Steckenpferde, die du mit ins Leben gerufen hast. Unter anderem den Verein Die Kanalflüsterer. Was hat es denn damit auf sich?
Eine kleine Korrektur: Interessensgemeinschaft. Also gerade es gibt so viele Vereine und wir wollen um Gottes Willen keine Konkurrenz machen. Es geht einfach nur tatsächlich heute Interessen zu bündeln. Es hat Folgendes auf sich. Wie sehe ich die Zukunft unserer Branche? Die Zukunft sieht so aus, dass es wesentlich mehr zu tun geben wird. Das heißt, die baulichen Aufgaben, auch in der Instandhaltung der Entwässerungssysteme, wird signifikant zunehmen. Das bei gleichzeitigem Mangel an Fachkräften. Das heißt, aus meiner Sicht sind diese Probleme nur zu lösen, wenn wir Kompetenzen und Kräfte bündeln. Und die Kanalflüster sollen eben genau dafür eine Plattform sein. Dass unterschiedliche Akteure, also dort sind zum Beispiel viele Ingenieurbüros auch drin, theoretisch also auch Wettbewerber von uns. Aber diese Wettbewerbsbrille, die möchte ich mir nicht mehr aufsetzen, weil eben, wie gesagt, der Markt groß genug ist und jedes dieser Büros auch besondere Kompetenzen einerseits hat. Und ich arbeite lieber mit jemandem zusammen, der etwas sehr gut kann, wo wir vielleicht nur moderat sind. Dann kann ich einerseits unserem Kunden eine bessere Leistung bringen und weil ich auch noch effizienter arbeite, auch noch daran verdienen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es eben so viele Projekte, die wir gar nicht mehr alleine bedienen können, sodass eben auch Kooperationen aus dieser Sicht notwendig sind. Also die Bündelung von Kompetenzen, die Bündelung von Stärken letztendlich, um in unserer Branche bessere Leistungen zu bringen und die Aufgaben zu bewältigen, das ist die Grundidee der Kanalflüsterer.
Das ist jetzt so ein bisschen die, sag ich mal, vor allen Dingen die Ingenieurseite, sich zu vernetzen. Wir haben auf der ausführenden Seite die Wissensweitergabe. Jetzt müssen wir vielleicht auch mal über die Kommunen sprechen, die ja nun mal Auftraggeber der ganzen Geschichte sind. Und natürlich sitzen dort auch Ingenieure, aber sowohl bei denen als auch bei der breiten Gesellschaft muss das Bewusstsein natürlich auch ankommen, dass wir hier einen Schatz und auch manchmal einen problembehafteten Schatz unter unseren Füßen haben, den wir gar nicht so sehr sehen. Welche Maßnahmen oder Projekte habt ihr da noch, um das Ganze sichtbarer zu machen? Ich denke da an Status.
Ja, das ist, weil es gibt nämlich noch einen Punkt dazu. Also wenn ich sage, dass einerseits es wesentlich mehr zu tun gibt, dann der Fachkräftemangel ja auch auf der kommunalen Seite sehr stark ist, gibt es noch ein drittes Problem. Der Wettbewerb eigentlich zukünftig um die Mittel. Wir haben ja enorme Investitionsdefizite überall. Digitale Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur bis runter zur Kitas, Brücken, Straßen etc. Geld ist endlich, Ressourcen sind endlich. Es wird jedoch die große Frage sein, wo wird der Kanal oder unser Bereich am Ende in der Priorität landen? Und unser größtes Problem war immer unsere Nichtsichtbarkeit und damit auch das Selbstverständnis, dass da eine Anlage ist, die schon irgendwie funktionieren wird. Und unter diesen Aspekten gilt es eben nicht nur, dass wir effizienter werden in unserem Handeln, sondern dass wir auch transparenter werden, also kommunizieren können. Und deswegen haben wir Asset-Management-Systeme entwickelt, das nennt sich eben Status, mit dem es eben möglich ist, unser Handel, also den Wert dieser Anlagen zu monetarisieren, die Wertentwicklung zu monetarisieren und auch zu monetarisieren, wenn wir etwas in das System investieren, durch Sanierung, Reparatur, Renovierung, Erneuerung, was erwirtschaften wir dadurch und haben eben eine Kenngröße entwickelt, die nennt sich Substanzwert. Und dadurch haben wir zum ersten Mal etwas erreicht, nämlich die Lingua Franca in unserer Branche. Und die Lingua Franca, diese Weltsprache, ist nicht Englisch, ist nicht Französisch, ist nicht Spanisch, ist nicht Deutsch, ist Geld. Wenn ich unser Handeln in Geld ausdrücken kann, dann kann ich in Ratssitzungen mit Verwaltungsgremien, mit Bürgermeistern, mit Kämmerern, aber auch mit dem Bürger letztendlich darüber verhandeln, was wir wollen. Und wenn Sie sehen, welche Werte dort unten sind, und wenn Sie sehen, dass falsches Handeln letztendlich dazu führt, dass diese Werte zerstört werden und am Ende enorme Gebührenbelastung auf uns zukommt, dann ist das Verständnis auch da, es richtig zu machen, richtig zu investieren und nicht zu sparen. Und das ist eine Schnittstelle, die sehr wichtig ist. Aber das muss eben noch kommuniziert werden. Und für die Kommunikation, da haben wir eben dann eine Fachveranstaltung ins Leben gerufen, nennt sich Kanalgipfel. Und dort sollen sich eigentlich die Akteure, die das so entscheiden haben, nämlich die Zukunft unserer Systeme, die politischen, die kaufmännischen, die technischen, letztendlich dann treffen, um dann zu verhandeln und zu diskutieren, was wir wollen und wo wir hinwollen.
Große Aufgabe.
Ja, aber sehr wichtig, ne? Weil wir haben ja nicht nur einen großen volkswirtschaftlichen Wert. Das Kanalnetz hat ja auch eine gewisse Funktion, von der die Gesellschaft profitiert. Also zu Corona-Zeiten haben wir das Abwasser analysiert, um die Virenbelastung zu analysieren. Da ist ja, also es hat ja schon auch irgendeinen Aspekt der Pandemievorsorge etc. Und ja, wir haben uns daran gewöhnt. Es ist selbstverständlich, dass unser Abwasser zuverlässig aus den Haushalten verschwindet. Und das ist natürlich, egal bei welcher kommunalen Größe, immer ein Thema, egal ob es jetzt die kleine Kommune ist oder der große Abwasserverband. Die nehmen Abwassergebühren ein, müssen die irgendwo wieder ins Netz reinvestieren und trotzdem investieren wir nicht so viel in die Kanalnetze, wie für einen Werterhalt notwendig wäre. Und wenn man dann, das fand ich, Robert hat das ja, als wir auf dieser Veranstaltung in Speyer waren, auch in einem Vortrag präsentiert, dann kommen ja noch so die Details dazu. Wenn also eine Kommune heute sehr viel Reparaturverfahren einsetzt, die also eine etwas kürzere Lebensdauer haben als eine Renovierung oder eine Erneuerung, dann kommt das ja in 10, 15 Jahren, am Ende der Lebensdauer der Reparaturverfahren, noch auf diesen Berg des Investitionsdefizits obendrauf. Also diese Welle, die da auf die Kommunen dann zukommt an zu bewältigenden Sanierungsaufgaben, das auch visuell darzustellen, dass es jemand aus einer Stadtverwaltung, aus einer Kämmerei, aus einer Vergabestelle versteht. Und wenn das nächste Mal der Bereich Abwasser ankommt und sagt, ich brauche hier so und so viel Geld, um Kanäle zu sanieren, die dann nicht abblitzen zu lassen, sondern zu sagen, ja, haben wir verstanden, dass wir da was tun müssen. Also das ist ja immens wichtig, auch für unsere Gesellschaft.
Jetzt können wir schon mal ein bisschen Lust machen auf den Kanalgipfel, weil der trägt da ja genau zu bei. Auf welche Referentinnen und Referenten darf man sich denn da freuen?
Auf ganz viele und ganz tolle. Das Entscheidende ist ja immer dieser Themenpotpourri, der von den Fragestellungen von Schwammstaat über Gebühren, über Finanzierung bis hin zu Personalmanagement reicht. Und wir haben natürlich dort einerseits Vertreter der großen Netze, wie Frau Körner von den Berliner Wasserbetrieben, Herrn Völzer von Hamburg Wasser, Herrn Buch vom Tiefbauamt der Landeshauptstadt Stuttgart, aber eben auch Frau Stör von dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Saarbrücken, die beispielsweise über das Thema spricht Gebühren. Ganz interessantes Beispiel, gibt ja viele Städte, die haben aus Sicht der Bürger dann hohe Gebühren. Dann gibt es immer die Frage, was macht ihr eigentlich hier mit dem Geld? Ist das so richtig? Dann gibt es unglücklicherweise manchmal noch solche Rankings. Da steht dann eine Stadt schlecht da. Und wie kommuniziert man letztendlich Gebühren oder bringt den Nachweis den Bürgern und den Gremien gegenüber, dass hier verantwortungsvoll mit diesen Mitteln umgegangen wird? Und das ist eventuell sogar vielleicht zu wenig sein können. Und da ist eben das Interessante, was wir dort diskutieren wollen, dass dieser Vergleich von reinen Zahlen gar nicht zielführend ist, wenn ich nicht die Basis letztendlich vergleiche, auf der sie anzuwenden sind. Und dort werden wir dann einfach mal ein sehr interessantes Beispiel geben von Saarbrücken, die relativ hohe Gebühren haben, aber die dann letztendlich nachweisen können, dass sie sogar eigentlich noch fast zu wenig investieren. Andere Themen sind beispielsweise dann die bedarfsorientierte Reinigungsplanung. Das, was wir heute im Kanal bei der Reinigung als selbstverständlich erachten, die bedarfsorientierte Kanalreinigung, warum wenden wir das nicht auf die Inspektion an? Die Kommunen müssen immer mehr inspizieren. Heute inspizieren wir Schächte noch. Bei Kunststoffrohren müssen wir Verformungsmessungen machen. Jetzt sollen noch die Hausanschlüsse mit inspiziert werden. Das wird gar nicht gehen, wenn wir sagen, irgendwo müssen wir optimieren. Irgendwo müssen wir dann uns entscheiden, was priorisieren wir. Und dort wird es auch einen Vortrag geben von der Stadt Remscheid zum Beispiel. Aber auch die Verbände sind dort und präsentieren Konzepte heute. Wie kann man Kommunen letztendlich heute unterstützen, die gerade unter Personalmangel leiden, bei der Realisierung ihrer verantwortungsvollen Aufgaben? Es geht auch um das Thema interkommunale Zusammenarbeit. Vielleicht, dass Kommunen ohne die Hilfe von Verbänden vielleicht das auch schaffen können. Jedenfalls all diese Themen, die uns heute, ja, die eigentlich sehr drängend sind, werden dort diskutiert.
Und was ich ganz spannend finde, wir hatten das Thema ja auch schon, wir haben den Fachkräftemangel ja nicht nur in den Tiefbauämtern, sondern auch in den Ingenieurbüros. Auch da gehen viele erfahrene Leute in den nächsten Jahren in Renten. Wir haben diesen Mangel auch irgendwo in den Vergabestellen, also bei den Leuten, die die Ausschreibungen und die Vergaben machen sollen. Und ich stelle mir immer die Frage, Mensch, warum machen wir das so aufwendig? Warum beauftragt eine Kommune erst ein Planungsbüro, Das plant dann, je nachdem, welche Leistungsphasen da beauftragt wurden. Und dann gehen wir ein Jahr später her und beauftragen eine Firma mit der Sanierung des, oder mit der Ausführung des Geplanten. Und wenn ich gar keine Daten habe, dann mache ich das vorher auch schon erstmal für die Zustandserfassung. Ja, also es kann sein, dass ich zwischen ich drücke Start und ich habe die Sanierung fertig, da mehrere Jahre vergehen. Und das führt dann eben manchmal dann noch dazu, dass wir als Ausführender nachher auf Datenbasis arbeiten müssen, die schon längst überholt ist. Weil da war vielleicht schon Tagesbruch, das ist vielleicht schon in offener Bauweise durch irgendeinen Tiefbauer erledigt worden. Und da stelle ich mir die Frage, ob das nicht auch schneller und effizienter geht, wenn man zu anderen Vergabe- oder Vertragsmodellen kommt. Und das ist also genau mit den Gedanken bin ich bei Robert auch offene Türen eingerannt. Also wir haben das jetzt heute zum Beispiel bei Industriekunden, die sind da komischerweise, klar, die unterliegen keiner, die geben keine öffentlichen Gelder aus, aber die Industrie ist dankbar, wenn sie Planung und Ausführung aus einer Hand bekommt. Oder wir haben also jetzt ein konkretes Beispiel, da machen wir mit einem Planungsbüro eine AGE, eine Arbeitsgemeinschaft, um das Ganze zu beschleunigen. Da gibt es einen Endtermin, bis dann und dann muss irgendwas am Netz sein. Und da haben wir gesagt, gut, aber wenn das auf dem herkömmlichen Weg ist, das zeitlich nicht zu schaffen. Also haben wir uns mit einem Büro zusammengetan, um Planung und Ausführung enger zu verzahnen und so schneller zu werden. Und das kostet unterm Strich nachher auch nicht mehr. Und das sind so Themen, die auf, ich nenne es mal, auf normalen Fachveranstaltungen, da diskutieren wir über die Wanddicke vom Schlauchliner oder welches Harz ist das Beste für die Stutzensanierung. Das sind auch wichtige Diskussionen, aber um den Markt wachsen zu lassen und um Verständnis für unsere Branche zu schaffen, finde ich das Konzept des Kanalgipfels besser geeignet.
Ja, das Thema, was du ansprichst, finde ich, ist sehr wichtig. Man kann konstatieren, das, was auf uns zukommt, schaffen wir nur, wenn wir in vielen Bereichen Paradigmenwechsel realisieren. Und genauso zählt dazu das Konzept, wie wird heute ausgeschrieben und vergeben? Wie erfolgt die Vergabe? Und auch dort hatten wir auf dem Kanalgipfel jetzt mehrfach Alternativen vorgestellt. Hochinteressant war für mich da immer das Konzept der Projektträgerschaft der Stadt Dortmund. Das sind dann also wirklich Beispiele, wo wir versuchen, Anreize zu schaffen. Ich finde sowas toll, aber an sich entscheiden ja dann die Akteure, ist das etwas für sie, nimmt man das an, dafür muss es andererseits vorgestellt werden und es bedarf eben der Diskussion. Und das ist vielleicht das Schöne am Kanalgipfel, wir verstehen die Referate mehr als Impulsgeber. Das eigentlich nachher Wichtige, das ist die Diskussion der Teilnehmer zu diesem Thema. Und das erfreut mich jedes Mal, wenn ich sehe doch, wie intensiv dieser Meinungsaustausch dann auch stattfindet.
Zum wievielten Mal findet jetzt die Veranstaltung statt?
Ja, Jubiläum. 10. Mal. Wäre Corona nicht gewesen, hätten wir es letztes Jahr schon gehabt. Ist einmal dann ausgefallen. Aber jetzt ist es soweit. Der 10. Kanal findet in Berlin am 5. 6. September statt.
Das kann man sich also schon mal vormerken.
Genau.
Ja. Freue mich über kann man auch stolz drauf sein. Also ich finde, das ist ja, ne, ihr habt das damals ins Leben gerufen. Also ich merke, Robert, bei dir ganz viel Herzblut, nicht irgendwie eine Gewinnerzielungsabsicht. Du hast ja genug andere Themen und genug andere Aufgaben. Du machst das ja nicht, weil du Langeweile hast oder so, sondern da ist ja ganz viel Herzblut mit dabei, eben unsere Branche weiterzubringen. Und das finde ich, das merkt man irgendwo.
Deswegen macht es mich sehr dankbar, dass wir da auch immer viel Unterstützung haben. Beispielsweise ja der Güteschutzkanalbau, der diese Veranstaltung eben im starken Maße mit unterstützt. Und dann sieht man auch, wie diese Kanalflüsse oder andere, doch dass die Branche zusammenkommt. Und das wäre mein ganz großer Wunsch, dass wir viel mehr kooperativ zusammenarbeiten und etwas wegkommen von diesem teilweise kannibalistischen, wie es in manchen Bereichen eben doch zugeht und uns einfach darauf konzentrieren, einfach eine gute Arbeit zu machen. Denn was du gesagt hast am Anfang, wir vergessen, wie essentiell diese Bedeutung ist. Und Benedikt, wie man so schön sagte, wenn das Wasser nicht funktioniert, du, dann kann ich mir noch, gehe ich in den Supermarkt und hole mir einen Kasten. Und bei Strom könnt ihr mir vielleicht auch noch ein Notstromaggregat mal holen. Aber wir vergessen, dass die Abwasserentsorgung, die ist nicht substituierbar. Und ohne die ist urbanes Leben nicht möglich. Und wir arbeiten, deswegen sind wir an einer so grundsätzlichen Infrastruktur beteiligt, die auch unglücklicherweise auch noch die komplexeste unterirdische Infrastruktur überhaupt ist, dass wir, wenn wir hier unsere gesellschaftliche Aufgabe ernst nehmen, da gar nichts anderes tun können, als mit vollem Engagement hier konstruktiv zu handeln.
Ich habe heute auf jeden Fall erstmal das Gefühl, dass wir eine gute, also dass wir jetzt mit dieser Folge auch dazu beitragen, diese Wichtigkeit nach vorne zu bringen. Aber man hat irgendwie Lust bekommen auf die Branche, finde ich, mit dieser Folge gerade. Ich fand, das Gespräch war sehr, ja, also ich hoffe, dass es unseren Hörern genauso geht und die, die da noch nicht sind, gerne das in Erwägung ziehen, dass sie da mehr reingehen. Die Hörer, die schon drin sind, das als Bestätigung sehen, dass sie da einen wichtigen Beitrag leisten in dem Bereich und den Aufruf, sich noch mehr zu vernetzen und auszutauschen mit anderen, den gebe ich natürlich auch gerne weiter. Aber ja, es war, ich fand es sehr positiv.
Dein Appell, Lust auf die Branche, das war natürlich auch ein Thema, was Robert und ich hatten, das Thema, ja, woher bekommen wir die Ingenieure, die wir brauchen, um diese ganzen Aufgaben zu bewältigen. Und das ist, können wir hier auch noch einen Appell hinten dran hängen. Also wenn jemand Lust auf duales Bauingenieurstudium hat oder vielleicht schon Bauingenieur ist und den gerade schwächelnden Hochbau verlassen möchte, auch da stehen, muss man vielleicht die Konkurrenzgedanken auch ein bisschen außen vor lassen und sich einfach über jeden freuen, der den Weg in die Abwasserbranche findet. Also sowohl bei Steiningenieure wie auch bei Dommel sind auch noch Stellen für Techniker und Ingenieure frei. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn sich jemand auf unsere Karriereseiten verirrt.
Herzlich willkommen nach dem Motto, ja. Aber vielleicht, um das noch ganz kurz zu ergänzen, auch da tun wir etwas. Wir wollen noch viel früher anfangen. Und das Thema nennen wir Bürgerkommunikation. Wir müssen, für Dortmund haben wir es tatsächlich jetzt einmal realisiert, so eine Seite gemeinsam mit der Gelsenwasser, da finden Baustellen statt, die werden dokumentiert, wie lange gehen die, da werden Bilder gezeigt, da werden Animationen gezeigt, da fehlt nicht so viel. Und wir wollen Verständnis generieren, wenn die Leute sozusagen einen Wagen der Stadtentwässerung sehen und die Straße ist da gerade gesperrt, dass die nicht sagen, oh Gott, jetzt ist da die Straße gesperrt, sondern wow, Mann, die arbeiten hier an der Kanalisation, die machen da was ganz Spannendes, toll, dass die dieses System instand halten, das möchte ich auch mal machen später, das wäre so, vielleicht hört sich das jetzt etwas naiv an, aber das ist tatsächlich auch ein Traum von uns und deswegen investieren wir auch viel in die Konzepte heute Bürgerkommunikation.
Ja, und da finde ich aber auch, da hat zum Glück ja auch so ein bisschen so ein Umdenken stattgefunden, ne? Also ich war neulich mal privat in Hamburg, da war dann auch ein großes Schild hier, ab demnächst bauen wir hier für Sie Abwasser, Regenwasserrückhaltung oder was auch immer, da war so ein großes Bauschild, ganz sympathisch gemacht. Oder wir haben gerade eine Maßnahme hier bei einer Kommune hier in der Nähe von Münster, die hatte auch auf Instagram eine Woche vorher auf die Baustelle hingewiesen, pass auf, bitte, da ist einmal jetzt die Straße für ein paar Tage gesperrt, aber das geht viel schneller, als wenn der Bagger kommen müsste. Also einige Kommunen machen das schon sehr, sehr gut. Klar, besser geht immer, aber das ist natürlich auch ein Thema, um Akzeptanz zu schaffen und gerade für unsere grabenlosen Verfahren natürlich. Es gibt Sachen, die muss ich in offener Bauweise machen, auch unbestritten, aber ja, eigentlich müssen wir an allen Fronten das in die Köpfe kriegen, dass wir ein existenziell wichtiger Teil für ein harmonisches Miteinander sind, ne? Also so, wir haben ja gesehen, also in Pandemiezeiten, was los ist, wenn im Supermarkt gewisse Güter knapp werden. Ja. Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn hier mal die Müllabfuhr nicht fährt oder das Abwasser mal nicht abfließt, was dann passiert, ne? Also von daher, so, und dann ein Thema haben wir natürlich auch noch heute vergessen, ist dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Was ist denn nachhaltig? Also es ist sicherlich nicht nachhaltig, wenn Abwasser im Erdreich versickert oder wenn wir klares Grundwasser in den Kläranlagen mit aufbereiten müssen. Das ist nicht nachhaltig, aber es ist auch jetzt andersrum betrachtet auch nicht nachhaltig, ein Kanalnetz kaputt gehen zu lassen, nur weil wir die Informationen, die wir haben, nicht nutzen. Das ist also von daher hat das tatsächlich einen sehr, sehr, sehr großen Sinn, was wir alle gemeinsam tun.
Vielleicht muss man da auch anders kommunizieren, nicht? Es tut mir leid, dass wir hier gerade vor Ihrer Straße für Behinderungen sorgen und die Straße sperren müssen, sondern andersrum, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir hier bei Ihnen in der Straße für ein intaktes Kanalnetz sorgen. Also eigentlich die gleiche Botschaft, aber wir entschuldigen uns immer für Baumaßnahmen, die eigentlich einen sehr positiven Effekt haben. Also das vielleicht nochmal an alle, die da mit der Ausarbeitung von Bürgerinformationszettelchen und sei es im kleinen Einfamilienhaus, Siedlung oder so beschäftigt sind, vielleicht muss man es einfach mal umformulieren.
Das ist sicherlich das eine, aber das gelingt nur, wenn der Bürger auch tatsächlich den Nutzen dahinter wieder erkennt. Und da sind wir wieder bei den ganzen Themen, heute den neuen Medien, der Visualisierung, der wird auch keine Broschüre durchlesen, aber wenn er mal so ein Filmchen sieht, worum es eigentlich geht, ja, dann wird eben Verständnis eben generiert. Und ja, aber wie gesagt, wenn ich hier abschließen würde, würde ich sagen, unsere Branche ist auf einem guten Weg. Und was unsere Branche auch interessant macht, ist eben nicht nur die Bedeutung dieser Arbeit, die wir für Umweltschutz auf der einen Seite und überhaupt städtisches Leben auf der anderen Seite machen, sondern diesen großen Umwälzungen, die bei uns stattfinden. Ja, also diese vielen doch Paradigmenwechsel, die es eigentlich spannend machen. Es ist keine Branche mit dem Althergebrachten, wo wir uns nicht verändern, sondern wo eine enorme Dynamik drin ist. Und das sollte gerade, denke ich, für junge Ingenieure durchaus attraktiv sein, zu sagen, wow, hier möchte ich mitmachen.
Dem möchte ich nichts hinzufügen.
Ich auch nicht. Das war ein schöner Abschluss. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, mega sympathisch. Ja, wir haben uns gefreut, dich dabei zu haben, Robert. Ganz, ganz vielen Dank für diesen ganzen Input und diese sympathische Folge, die hoffentlich ganz viel reinzieht in unsere Branche.
Dank der Wahl, Benedikt. Dank der Wahl an dir und für die schöne Zeit, die wir am Auto verbringen durften.
Ja, da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Und der war vielleicht eine Fügung, ich weiß es nicht. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass die Leute, die schon in der Branche sind, sich dann auch auf den Kanalgipfel verirren und diese Paradigmenwechsel in den nächsten Jahren mitgestalten werden.
Ja, wunderbar. Ich bedanke mich für diesen Austausch und möchte mich an dieser Stelle auch wie immer bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne den Kanal. Weitere Informationen zur Folge gibt es wie immer auch in den Show Notes.